das ist eigentlich eine Entwicklung, die aufeinander aufbaut. Es wäre schöner gewesen, wenn man ein paar von diesen Rückschritten hätte weglassen können. Aber vielleicht sind die auch nötig.
Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin, darüber, wie sie da hingekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind sie eigentlich dahin gekommen und wie sind sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind sie persönlich damit umgegangen und wie haben sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Britta Specht ist Notarin mit einer eigenen Kanzlei in Lübeck und wir haben darüber gesprochen, warum sie überhaupt Jura studiert hat, wie sie dann langsam aber sicher vom Weg abgekommen ist, Richterin zu werden und wie sie dann die Entscheidung getroffen hat, sich als Notarin selbstständig zu machen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefällt und wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie denn so ein typischer Arbeitstag bei ihr aussehen kann.
Das ist schon mal eine schwierige Frage, weil das so typische Tage gar nicht gibt. Aber wenn ich es versuche, es so zu entwickeln, also sie sind doch immer unterschiedlich. Deswegen, weil ja wir uns daran ausrichten, wann unsere Mandanten, Klienten oder Auftraggeber beurkunden wollen. Und je nachdem, da kann es also Tage geben, dann muss ich hier um 8 Uhr antanzen und dann wird da beurkundet und beurkundet und beurkundet. Das bedeutet, ich setze mich hin und lese die Urkunden vor und erkläre den Menschen, was da in Juristendeutsch geschrieben steht. Es gibt andere Tage, da kann ich es ganz relaxed angehen lassen, bin dann erst um 11 hier und guck mal so, was jetzt noch vorbereitet werden muss. Das ist eben das Angenehme, dass es kein solches Schema gibt. Ne? Ich bin eben als Freiberuflerin und dadurch, dass ich dann auch noch meine Kanzlei alleine habe, liegt es völlig an mir, wie ich den beruflichen Alltag gestalte. Abgesehen natürlich davon, dass ich die Termine mache, um die Beurkundung durchzuführen.
Sie haben die Kanzlei alleine, aber zwei Mitarbeiterinnen, oder?
Genau, genau. Okay. Und die haben natürlich das Problem, also weil da ja eine bestimmte Arbeitszeit vereinbart ist und ich sie dafür die abgeleistete Arbeitszeit und nicht für die abgeleistete Arbeit bezahle, die natürlich hoffentlich in der Arbeitszeit erledigt wird, haben die natürlich feste Arbeitszeiten. Also die sind um 8.30 Uhr hier und können um 17 Uhr gehen. Okay. Und es bietet sich also an, dass ich in dieser Zeit auch mal hier bin. So ganz generell, damit wir miteinander sprechen und uns abstimmen können. Also so prinzipiell fange ich eigentlich nicht vor 10 an. Also so, das ist so der Grundsatz. Ne? Es kann aber immer auch mal anders sein und höre dann vielleicht so gegen 18 Uhr auf zu arbeiten. Also das würde ich sagen, ist so das Zeitfenster, in dem ich beschäftigt bin. Und das ist dann aber auch mal so, dass ich mir sage, okay, den Donnerstagvormittag nehme ich mir jetzt frei. Dafür muss ich dann aber auch, das passiert auch eben immer, den ganzen Samstag beurkunden oder so, weil eben so viele Auswärtige da sind. Das ist ja der Punkt, wenn wir Ferienwohnungen verkaufen, dann kommen die Menschen natürlich aus dem ganzen Bundesgebiet und die sind dann ganz dankbar, wenn wir am Wochenende, also wenn ich am Sonntag, stehe ich nicht zur Verfügung, aber am Samstag schon. Mhm.
Okay. Und dann, also Sie meinten gerade schon beurkunden, was kann ich mir so als Hauptaufgaben oder als Ihre Aufgaben so als Notarin vorstellen?
Ja, diese notarielle Arbeit ist ja insofern ganz interessant, als wir so eine Situation vorfinden, die sich so gestaltet, dass irgendjemandem, das ist hier das Hauptgeschäft, ein Grundstück gehört und der teilt das vielleicht in einzelne Grundstücke auf oder verkauft auch das Grundstück im Ganzen an jemand anders. Und dann müssen da natürlich ganz viele Details geregelt werden. Und dazu, also diese Anfrage bekomme ich praktisch, also ich habe das Konto X, ich will das dem und dem geben, gegen Zahlung von XY und so weiter. Und dann sind dann natürlich ganz viele Dinge, die ich weiß, die zusätzlich zu berücksichtigen sind. Dann mache ich so einen Vertrag, den entwerfe ich. Und dann ist es schlichtweg so, dass wegen der Rechtsprechung, die es dazu gibt und auch wegen der gesetzlichen Anforderungen einfach so ein Vertrag recht für den Laien recht trocken und recht unverständlich daherkommt. Ja, weil da einfach eine Eigentumsübertragungsvormerkung oder eine Erbbaurechtsübertragungsvormerkung, das sind Wörter, da schluckt man auch Unbedenklichkeitsbescheinigung und sowas alles, sind ja keine gängigen sprachlichen Ausdrücke. Und die muss ich aber drin haben in dem Vertrag. Ich habe mal versucht, so einen Vertrag ohne solche Wörter zu gestalten. Der wird dann dreifach so lang. Also bringt es auch nicht. Und die Lösung sieht bei mir jedenfalls so aus, dass ich den Vertrag also standardmäßig in Juristensprache mache. Und dann, wenn wir am Tisch sitzen, dann frage ich praktisch so die Anforderungshöhe ab von den Leuten, die zu mir gekommen sind, was sie schon wissen, was sie noch erklärt bekommen müssen, ob die schon Profis sind oder ob die das erste Mal irgendwas kaufen. Und dann habe ich eine Idee davon, auf welchem Niveau ich ja, also auf welches Niveau ich das Rechtliche runterzoomen muss, muss man ja schon sagen. Also es ist ja so abstrahiert und dann weiß ich, okay, das kannst du jetzt jemandem, der das allererste Mal kauft und beruflich mit dieser Materie überhaupt nichts zu tun hat, so nicht verkaufen sozusagen, sondern da muss ich mich dann bemühen, das zu übersetzen. Und das ist bei der Beurkundung die eigentliche Arbeit, dass ich immer wieder die Auftraggeber, die Mandanten, die Urkundsbeteiligten, wie man so schön sagt, da abhole, wo sie stehen. Also dass ich erstmal gucke, wo sie stehen und dann während der ganzen Beurkundung darauf aufpasse. Das macht das auch mit diesen Masken so schwierig, weil wenn ich denn die Masken aufhabe, kann ich die Mimik nicht sehen, dann kann ich schlecht klären, ob die überhaupt noch verstehen, was ich sage. Mhm. Zumal andere, also die anderen, die da sind, zum Beispiel die Makler, die uns die Aufträge vermitteln oder so, viele wollen ja auch, dass das ein bisschen zügig vorangeht. Ich auch, natürlich. Und ich rede ja eh schon schnell und wenn ich einen Text lese, der eben teilweise unverständlich, teilweise langweilig ist, dann lese ich sehr schnell und dann muss ich ja sehr genau gucken, kommt eigentlich der links hinten am Tisch sitzt noch mit. Das andere ist, es kann ja auch mal so sein, dass man noch was zu verhandeln hat. Also das ist ja nicht alles schon endfertig, wenn ich das nachher beurkunde, sondern das kann auch mal sein, dass dann irgendjemand sagt, ja, aber das ist doch so und so und ich will eigentlich auch das und das nicht und das muss anders und das muss da noch eingefügt werden. Dann kann es auch schon mal zu Streitigkeiten kommen und dann ist es meine vornehme Aufgabe, der Chef am Tisch zu sein und zu klären, wer wann was wie sagt, was eine faire Lösung ist, wie ich demjenigen das beibringe, dass das fair ist und das andere nicht. Also so diese Moderation ist dann eben auch wichtig.
Und da geht es dann vor allem hauptsächlich um so Grundstücksbauten und Grundstücke oder was, ja, um was kümmern sich so alles?
Ja, also wir hier, ne, wir sind ja in Schleswig-Holstein und in Schleswig-Holstein haben wir ja sehr, sehr wenig Industrie und wir haben natürlich, also ein Notariat steht eigentlich meistens auf den beiden Beinen einmal Gesellschaftsrecht und dann natürlich Grundstücksrecht und dann haben wir noch einen Teil Erbrecht und sowas alles. Und Gesellschaftsrecht haben wir hier recht wenig. Wir haben ja überhaupt, glaube ich, in Lübeck nur eine einzige Aktiengesellschaft, die Dräger-Aktiengesellschaft. Nur sonst kann so ein Notar auch so also die Vollversammlung und sowas alles beurkunden. Das ist dann manchmal auch nötig, aber das gibt es bei uns alles so wenig, dass wir hier in diesem Flächenland eigentlich, glaube ich, im Notariat fast alle im Wesentlichen Grundstücksbeurkundungen machen. Und dann kommen vielleicht Gesellschaftsrecht und dann kommen so erbrechtliche Geschichten. Und natürlich, was auch nicht zu vernachlässigen ist, aber das ist dann sind da meistens spezialisierte Menschen, also Notarinnen und Notare, die das machen. Das ist Familienrecht, also Scheidungsfolgevereinbarungen und sowas alles. Ne? Mhm. Da ist es dann manchmal auch sehr wichtig, dass man moderieren kann. Ja?
Glaube ich. Ja.
Es hilft auch manchmal, also ich habe einen großen Hund und wenn ich so problematische Kandidaten habe, der Hund ist ganz friedlich, der ist nur einfach groß, ist es manchmal auch sehr hilfreich, wenn man schon weiß, in so familiären Angelegenheiten, das gibt da richtig Zunder, dann schadet es nicht, wenn der Hund bei der Beurkundung teilnimmt, also an der Beurkundung teilnimmt, er liegt dann da. Ja, das nimmt da schon mal ein bisschen Spannung aus der Sache raus. Mhm.
Glaube ich. Ich habe gelesen, dass Sie auch als Rechtsanwältin gearbeitet haben oder ist das immer noch Teil Ihrer Aufgaben oder jetzt hauptsächlich als Notarin?
Also bei mir ist jetzt so, sagen die Verteilung, dass ich 90% Notariat mache und vielleicht noch 10%. Also ich mache die Anwaltstätigkeit wirklich nur noch für langjährige Mandanten. Das sind so Versicherungsunternehmen, die ich habe im Medizinrecht. Da geht es dann meistens um Ärzte, die verklagt werden und die vertrete ich dann, weil ich das einfach ja, über Jahre gemacht habe, weil die Zusammenarbeit super ist mit denen und ich sag mal frech, weil ich es einfach kann. So, und dann mache ich das eben noch mit, aber um auch ein bisschen drin zu bleiben. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, sich auf eines ganz klar zu fixieren, weil man sonst schnell durcheinander kommt. Erstens von der inneren Haltung, die ist nämlich wirklich unterschiedlich. Als Rechtsanwältin gehe ich in eine Sache völlig anders rangedanklich als Notarin, wo ich immer mit mehr Distanz arbeite. Als Notarin ist ja diese Neutralität unheimlich wichtig. Und das kann man sich als Rechtsanwältin überhaupt nicht erlauben. Also da muss ich schon zwar den Blick dafür haben, wie die Rechtslage objektiv ist, aber ich muss natürlich dem Mandanten ganz klar vermitteln, dass ich mich für ihn einsetze, komme, was wolle. Und das ist auch emotional gar nicht so einfach, immer so übereinzubringen. Also da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass ich dann eben jetzt im Rechtsanwaltsbereich nur noch institutionelle Mandanten habe, weil die brauchen keine persönliche Empörung, die brauchen kein Händchen halten, ja, ich finde das auch so ungerecht, was dir geschehen ist. Die wollen einfach, dass die Sachen fachgerecht und ordentlich und zackig abgewickelt werden. Und dann eben, wie ich mich in der Haltung nicht so ändern muss. Denn was man ja so ganz fies über Rechtsanwälte sagt, den Spruch, also diese Bezeichnung mochte ich nie, aber dieses Wort Mietmaul hat schon, also zeigt schon so einen Aspekt dieser Tätigkeit, die dann eben manchmal auch wirklich, ich kann das ja mal positiv formulieren, von einem verlangt, dass man den Mandanten emotional dadurch stützt, dass man ihm eben manchmal ein bisschen mehr Recht gibt, als man das eigentlich so möchte, vielleicht so. Ja, weil es einfach dazugehört, seine Partei zu ergreifen. Und das ist der große, große Unterschied in diesen beiden Berufskategorien. Das bringt auch total Spaß. Ich habe ja 20 Jahre nur Rechtsanwaltstätigkeit gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht. Wenn man die richtigen Leute hat, dann ergreift man ja auch gerne für die Partei. Aber es ist von der inneren Haltung her tatsächlich ein völlig unterschiedliches Herangehen.
Was macht Ihnen so in Ihrer Arbeit heute am meisten Spaß? Was gefällt Ihnen besonders gut?
Es bringt ja einem immer Spaß, wenn man das Gefühl hat, man kann was so ganz gut. Und ich habe immer eine Freude daran, relativ verwickelte Situationen auf den Tisch zu bekommen. Ich erinnere mich an ein Mandantengespräch letzte Woche. Da ging es darum, dass beide Partner wieder verheiratet waren. Also es war für beide die zweite Ehe. Die hatten Kinder aus unterschiedlichen Beziehungen und verschiedene Grundstücke. Und jetzt ging es also darum, eben auch mal einen Blick zu nehmen, was passiert eigentlich, wenn einer von denen verstirbt? Und wie können wir mit dem, was wir haben, also sowohl unter steuerlichen Gesichtspunkten, man möchte ja jetzt auch nicht ohne Ende Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer bezahlen, das vernünftig regeln, aber eben auch vernünftig regeln in der Familie, dass es dann auch eine gewisse Fairness hat und keiner sich vom Kopf gestoßen fühlt. Auf der anderen Seite aber auch unsere eigenen Belange betreffend sichern, weil da ging es darum, dem Ehemann gehörte eben ein sehr wertvolles Grundstück. Und in dem sollte dann die Ehefrau, die erheblich jünger war als er, kommt ja vor, auch nach seinem Ableben noch wohnen dürfen. Aber trotzdem sollten die Kinder aus erster Ehe nicht völlig also vor den Kopf gestoßen werden. Und die waren also völlig hilflos eigentlich. Also beides geschäftlich erfahrene Menschen, aber durch wahrscheinlich auch diese emotionale Situation blockiert und haben überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie sie das regeln könnten. Und dann haben wir da wirklich 2 Stunden gesessen und hatten nachher ein wirklich super gutes Konzept. Und darauf freue ich mich richtig, das jetzt auch umzusetzen. Ja, also diese Arbeit miteinander, dass man sagt, so und so ist die Ausgangssituation, da und da wollen wir hin, aber wie kommen wir da hin? Und daran mitzuwirken, da durch Struktur und natürlich Kenntnisse des Rechts Lösungen zu entwickeln, das bringt mir einfach immer Spaß.
Vielleicht können wir ein bisschen zurückspringen.
Ja.
In Ihrer Zeit, in Ihrer Biografie. In die Schulzeit. Können Sie sich noch daran erinnern, was damals so Ihr Ziel war oder Ihre Idee von Ihrer beruflichen Zukunft?
Ja, also als Schülerin war das schon so, dass mein absolutes Lieblingsfach immer, also von der Grundschule an durchgängig Deutsch war. Fand ich super, ja. Während ich Mathe von vornherein bis zum Ende angstbesetzt war, also bis zum Ende, ich habe es ja rechtzeitig abgeben können, damals ging das noch. Und ich hatte die Vorstellung, weil ich eben so gerne im Deutschen gearbeitet habe und damals gab es ja noch Leistungskurse und da hatten wir dann einen Leistungskurslehrer, der uns auch sehr gut angeleitet hat, auch wirklich zu arbeiten, auch wissenschaftlich zu arbeiten, also wirklich vertieft strukturiert und auch wirklich Nachforschungen zu betreiben und so, immer sehr große Lust, Germanistik zu studieren. Aber, was ich auf gar keinen Fall in meinem ganzen Leben werden wollte, war Lehrerin. Niemals. Und dann war ich ja nun clever genug, muss ich sagen, auch damals schon, sie sagte, okay, wenn du Germanistik studierst und nicht Lehrerin werden willst und nicht bei irgendeiner, ich sag's jetzt mal fies, das ist ein bisschen ungerechtssicher, aber trotzdem Dorfzeitung versauern wirst, da musst du so gut sein, dass du für die FAZ arbeiten kannst oder sonst was. Und da habe ich gedacht, naja, das kann sein, dass du so gut bist, aber es muss nicht so sein. Und die Berufsaussichten waren dann doch irgendwie nicht so günstig. Und das war für mich dann so in der Zeit, in der ich so im Abiturbereich war, also als ich dann schon in der Oberstufe war, ja, also schon so ein bisschen Abwägungsproblem. Aber damals hatte ich mich eben durchaus damit schon beschäftigt und habe dann schon als Kind auch das sehr interessant gefunden, dass es sowas gibt wie Gerichte und dass es sowas gibt wie abstrakte Regeln und wie damit und dass es Menschen gibt, die sich damit befassen, wie die auszulegen und anzuwenden sind. Und das hat sich dann einfach verfestigt. Dann hatten wir auch im Bekanntenkreis Rechtsanwälte und so, mit denen habe ich dann mal gesprochen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich eigentlich letztlich aus dem kleinen Unglück heraus Germanistik nicht studieren zu können oder nicht zu wollen, wegen meines Erachtens fehlender Berufsaussichten, dann in die Rechtswissenschaft gekommen bin. Und als ich da erstmal war, da war auch alles gut. Da wusste ich auch, das ist mein Zuhause.
Also dann haben Sie quasi angefangen, also Rechtswissenschaften zu studieren, Jura zu studieren?
Genau.
Und ja, und das dann relativ bald dann gemerkt, dass es...
Ja, das fing ja so an. Also ich bin auf dem altsprachlichen Gymnasium gewesen, mit allem drum und dran, mit großem Latinum und Graecum und was. Und dann fing das da so an mit römischem Recht. Und das war ja klar meins. Ja, also das konnte ich alles verstehen. Und da war ich dann gleich so abgeholt. Und also das war für mich dann gar keine, also da hatte ich dann überhaupt keine Zweifel mehr. Ich erlebe das ja jetzt bei Kindern von Freunden und auch schon bei meiner eigenen Tochter, die so auch so hin und her geschwankt ist, dass das dann auch selbst von das Studium dann ergriffen wurde, dann noch so viele Fragen und Zweifel sind. Und das hatte ich glücklicherweise überhaupt nicht. Also ich bin dahin und dann habe ich das angefangen und dann war es gut.
Das ist sehr schön.
Also das ist hilfreich, in der Tat, ja.
Ja, gute Erfahrung, die man machen kann. Und gab es da dann zu der Zeit so, ich weiß nicht, ein Ziel irgendwie?
Keine Ahnung. Ja, da wollte ich also immer Richterin werden, was mich total von vornherein unangenehm unter Druck gesetzt hat. Weil man damals, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, also jedenfalls musste man damals sehr gute Examina haben, um Richterin werden zu können. Und dann habe ich gesagt, oh, dann bist du, also war ich halt von vornherein gefühlsmäßig schon wieder ganz schön unter Druck. Als ich das Ganze mir dann im Ernst angeguckt hat im Referendariat, also man macht ja erstmal das Studium und dann dieses Referendariat, wo man das in der Praxis kennenlernt, so ähnlich wie beim Lehrberuf auch, fand ich das alles nicht mehr so prickelnd und habe mich dann also dagegen entschieden, Richterin zu werden. Aber damals war das so meine Vorstellung, weil ich die Idee ganz gut fand, so ein bisschen distanziert, also ein bisschen Distanz zu haben. Also dieser Gedanke, diese Rechtsanwaltstätigkeit, wie gesagt, was ich eben schon ansprach, dieses Mietmaul-Ding, fand ich nicht so attraktiv. Ich habe dann mich nachher auch ganz gut, also mir hat das dann nachher trotzdem ganz gut gefallen, weil es ja eben auch immer sehr darauf ankommt, wen man vertritt und wie man den vertritt. Und auch als Rechtsanwältin muss ich die Ansagen machen, was gemacht wird und nicht der Mandant. Und dann ist es natürlich nicht so, dass man eben so fremdbestimmt da irgendwas erzählt, was der möchte oder die. Aber damals dachte ich auch, Mensch, Richterin, das ist schon gut und ist es auch. Und im Nachhinein weiß ich auch gar nicht, ob das nicht eigentlich doch klüger gewesen wäre, wenn ich so auf die Familiensituation, Familienplanung, Kinder und so weiter gucke. Weil das war als Selbstständige eine extreme Schinderei. Und das wäre als Richterin so viel entspannter gewesen. Aber nun ist es mal anders gekommen.
Richterin ist aber auch echt ein heftiger Beruf und ein heftiges Ziel eigentlich schon. Also.
Oh. Also das war für mich jetzt nicht so besonders.
Ja,
Also weil es für mich nicht darum ging, also heftig finde ich ja in dem Sinne, dass man sich ja hinsetzt und über andere Leute Ansprüche und Rechte bestimmt. Das hat ja schon auch was, ja, hat einen hohen Anspruch sozusagen. Aber für mich war das, damals hatte ich diese Sicht der Dinge gar nicht, so wie ich sie heute habe, sondern damals habe ich einfach gedacht, okay, ich lerne die Regeln und dann kann ich sagen, wie man sie anwenden muss. Also das war mehr so, da hätte ich eigentlich auch theoretisch gesehen irgendwas im Anwendertechnik oder so studieren können. Ich habe mir da gar nicht so Gedanken um so hierarchische Konstruktionen oder sowas gemacht, sondern mir ging es einfach nur darum, zu lernen, wie es geht und das dann in die Realität umzusetzen.
Das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Ansatz eigentlich. Also.
Ja, also wenn man jetzt dahergeht und sagt, ich weiß aber sowieso mal alles besser und deswegen werde ich jetzt Chefarzt oder Richterin, damit ich mal bestimmen kann, ist natürlich irgendwie nicht so gut.
Vielleicht nicht die beste Grundlage.
Nee.
Ja. Wie haben Sie denn so damals die Menschen um Sie herum wahrgenommen im Studium? Also die Kommilitonen?
Also meine, ja, also ich bin, das muss ich zugeben, also es ist heute anders, aber damals war ich nicht kein sonderlich geselliger Mensch. Also ich habe eigentlich typischerweise immer sehr für mich das auch gemacht. Und ich war in Kiel im Studium, weil ich das da relativ entspannt fand. Also da musste man nicht, ich hatte den Eindruck gewonnen, das ist sicherlich ein Vorurteil, ich will es aber dennoch schon spaßeshalber äußern, dass sozusagen in Hamburg ich dann hier mit Gucci-Täschchen und Perlenkette und was weiß ich dann nicht auflaufen muss, weil das da so der Aufzug war, wie die angehenden Juristinnen auftraten. Weiß ich nicht, ob das, also gibt sicherlich da auch ganz andere Gruppen und so. Und in Kiel war das nicht so. In Kiel war das extrem entspannt. Und da gab es natürlich auch diese, wie wir so unfreundlich damals sagen, das sind ja wahrscheinlich alles überholte Vorurteile, diese BWL-Typen, die jetzt da sonst was gründen und machen, was weiß ich nicht noch wollten, so. Aber eigentlich, ja, ich war dann auch schnell wieder im wissenschaftlichen Bereich drinne, weil ich dann an einem Institut so einen Job hatte. Und da gab es dann wieder so eine Clique von Leuten, die sich wirklich auch inhaltlich für Juristerei sehr interessierte. Also war jetzt so mehr so bei denen, ja, man würde heute sagen, die Nerds irgendwie so. Und das waren, ja, eigentlich ganz normale Menschen. Also nichts, wüsste ich jetzt nichts Besonderes zu sagen. Also natürlich intelligente Menschen im Wesentlichen und sehr kritische Menschen auch. Das ist ja das. Ich glaube, gerade meine Generation, ich bin ja jetzt knapp über 50, die ist ja schulisch auch sehr immer dazu erzogen worden, alles kritisch zu hinterfragen. Und das war da sicherlich sehr verbreitet. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwie, könnte ich gar nicht sagen, dass die irgendwie besonders waren. Also Bildungsbürgertum halt.
Ja. Was war das dann für ein Job, den Sie da hatten?
Ach, da muss ich so kopieren. Das nannte sich Hiwi, was aber irgendwie falsch besetzt war aus irgendwelchen Nazi-Zeiten, also Hilfswissenschaftler. Und da war das dann so, dass man eben so Sachen vorbereitete für Seminare oder sowas, auch an Seminaren teilnahm, also sich auch aktiv dann an dem Institut da beteiligte. Da habe ich heute auch noch irgendwie eine Alumni-Gruppe. Das war das Institut für Völkerrecht da in Kiel. Ja, sonst musste man für die Assistenten endlos Sachen kopieren. Damals war ja noch nichts digital. Also da wurden hunderte von Seiten wurden die da, ja. Also und dann immer schön umdrehen und immer rückwärts kopieren, geht schneller und Papierstaus beseitigen. Und also das erinnere ich noch. Oder vielleicht auch mal irgendwas Korrektur lesen und so. Also einfach Hilfstätigkeiten erledigen.
Und dann haben Sie auch einen Teil Ihres Studiums im Ausland verbracht. In Großbritannien. War das ein Semester oder länger?
Ja, die haben ja so Trimester da. Ah, okay. Jedenfalls war das damals so, weiß ich nicht. Und das war so ein Erasmus-Programm, was es ja jetzt für Großbritannien leider nicht mehr gibt. Das kommt davon. So, ja. Und hatte ich dann das Glück, an die University of Surrey, das ist also direkt unterhalb von London zu kommen. Mhm. Und da war dann das Coole. Also das war dann eigentlich, also das Geförderte war einfach nur ein Trimester. Aber im Rahmen dieses Trimesters konnten wir dann eben auch ein Praktikum zu machen und das konnten wir dann in London machen. Und das war richtig super, weil das ist natürlich, also wenn man dann wirklich im Old Baileys ist und da auf diese Richtertische guckt, und die haben sich ja praktisch auf die Wohnzimmer eingerichtet, also ganz interessant, und Court of Appeal, und das sind also so die ganzen Berühmtheiten, die ich dann ganz in echt, ja, sehen konnte und mitmachen konnte. Und also was heißt mitmachen, ne? Ich habe also dann dem Anwalt, bei dem ich das Praktikum gemacht habe, zugearbeitet, und wir haben uns dann auch so gut verstanden, dass ich in den Folgejahren eben die Praktika, die ich im Anwaltsbereich machen konnte, auch bei ihm gemacht habe. Also das heißt, ich war dann immer mal wieder in England und in London und habe dann an diesem Chambers, heißen die dann ja diese Einrichtung, im Tempel, ja, so richtig, richtig schick im heiligsten Heiligen da mitarbeiten dürfen. Und auch, ja, das war total interessant und für mich, die ich ja nun so retro ausgebildet bin mit diesem Latinum und Griechum und alles so, ja, sehr, sehr geschichtlich, war das natürlich ein echtes Highlight. Also das war schon sehr, sehr spaßig und cool. Ehrlich gesagt, inhaltlich habe ich da jetzt auch nicht allzu viel gelernt. Aber es war schön, diese ganzen alten Einrichtungen zu sehen und persönlich kennenzulernen sozusagen.
Aber hat sie das jetzt vielleicht auch im Nachhinein, ein paar Jahre später, hat sie diese Zeit im Ausland auch schon geprägt?
Nö.
Nee?
Ich war ganz frech. Tut mir ja leid.
Aber das ist voll okay. Ich frage. Deswegen frage ich. Nee.
Also das war schon ganz interessant, aber man muss ja dazu eben, außer, also die Zeit im Ausland. Also Ja, also das war dann eben auf dem Campus wohnte man da ja auch. Das war ja was ganz anderes als in Deutschland, wo das ja doch so ein bisschen entzerrt ist alles, sondern wir waren dann eben mit den ganzen anderen Studenten, hatten Wohnungen auf dem Campus und haben dann da die Veranstaltung mitgenommen. Aber nee, also ich fand, es war eine interessante Erfahrung, hat mir auf jeden Fall auch gut getan, so persönlich. So festzustellen, okay, also am Anfang, ich konnte eigentlich nur Schulenglisch und also bei den ersten zwei Vorlesungen hatte ich drin in den Augen, weil ich wirklich kein Wort verstanden habe. Das war traurig und ich wusste ja, ich musste wieder zum Abschluss dieser ganzen Geschichte Klausuren schreiben. Und wenn ich dadurch alles durchfalle, dann bekomme ich irgendwie das Stipendium nicht mehr oder also jedenfalls hatte ich da wieder Sorge. Und dann habe ich aber festgestellt, ich kann das doch. Und was mich am meisten beeindruckt hat und was jetzt aber irgendwie nicht persönlichkeitsbringend ist, war, dass die Engländer ja gnadenlos die ganzen lateinischen Zitate, die sie sehr gerne bringen, aber auf Englisch aussprechen. Und ich weiß noch, dass in dieser ersten Vorlesung kam immer das Wort prima facie zum Ausdruck. Es heißt, wie ich nach längerem Grübeln dann feststellte, prima facie, auf den ersten Blick. Aber wenn einer dann die ganze Zeit prima facie sagt, dann sitzt er so als aber gut Englisch Mensch. Das war wirklich ganz schrecklich. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, klar, also auch mit solchen Schwierigkeiten klarzukommen, auch das irgendwie hinzukriegen, dann einen guten Draht zu bekommen, auch dann zu anderen Berufstätigen, also jetzt zu diesem Rechtsanwalt da und in den Chambers wohl gelitten zu sein und so, das war schon schön. Aber also persönlichkeitsbringend weiß ich nicht. Also das fände ich jetzt zu viel. Ich glaube, da muss man länger weg sein, da muss man weiter weg sein, da muss man anders eingebunden sein. Na, das war mir irgendwie immer so ein bisschen freiwillig und ich konnte das machen, ich musste das aber nicht. Aber so, ich denke, vor, wenn man ein Jahr lang in Frankreich wirklich studiert und also auch die Inhalte des Studiums einbringt, bei uns war das ja nur praktisch schon extra. Ja, das hatte mit dem eigentlichen Grundstudium ja nichts zu tun. Und deswegen denke ich, nö, also so wichtig war das nicht, aber es war gut, also ich bin froh, das gemacht zu haben.
Wie war dann so die Zeit zum zweiten, ersten Staatsexamen? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das auseinander war ungefähr.
Muss ich selber nochmal nachdenken. Also, ich habe 89 Abi gemacht und 94 war ich dann fertig in Kiel, genau, weil ich erst im Herbst anfangen konnte und in England war. Genau, das passt. Nee, also das war ganz fürchterlich. Also ich habe ja, ich bin ja so, bin dann auch so manchmal, habe so manchmal die Haltung, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und wenn ich merke, das läuft alles nicht, ich strenge mich zwar an, aber ich gehöre echt immer nicht zu den Besseren, dann mache ich einfach vielleicht nichts mehr. So. Jedenfalls war das so meine Haltung am Anfang des Studiums, hatte ich mich erst total reingehängt und hatte ich immer so mittelmäßige Ergebnisse, weil ich dachte, nee, also das lohnt sich ja nicht so recht. Da habe ich das also trotzdem schön weiter betrieben, aber jetzt mich nicht übermäßig angestrengt oder so und auch nebenbei noch wieder andere Jobs gehabt und dies und jenes und so mich um meine Persönlichkeitsentwicklung gekümmert oder so. Aber kurzum, das war damals ja überhaupt nicht verschult. Also man konnte das theoretisch 20 Jahre studieren. Und kein Mensch hat irgendwas gesagt. Also man musste bloß irgendwann, wenn man zum Examen antreten wollte, mal zeigen, dass man die Prüfung, also so und so viele Klausuren oder sowas bestanden hat. Und das war's eigentlich. So, das heißt, es hat da eigentlich keiner reingequakt. Und dann habe ich mich aber irgendwann entschlossen, dass ich jetzt dieses Examen machen müsste. Ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, aber war dann irgendwie so, weil ich wohl auch so weit dann war vom Studium her. Und ja, dann muss ich mich ja mit meinen Wissenslücken beschäftigen. Und das war natürlich nicht so erfreulich. Und da habe ich dann viel, da war ich eigentlich, da hatte ich dann wirklich so einen Alltag, der viel verschulter oder viel regelmäßiger ist als mein heutiges Leben. Da bin ich wirklich stur da jeden Morgen um 9 oder was da in diesem Institut für internationales Recht und Völkerrecht, so heißt es genau, aufgeschlagen. Und hatte da auch einen Arbeitsplatz, also das war der Vorteil, wenn man da Hilfswissenschaftlerin war. Und dann habe ich da angefangen, meine Skripten zu lesen. Da gibt es im juristischen Bereich eben solche, gibt es immer noch. Also da, ich weiß nicht, ob es jetzt die noch so in sind wie damals, diese Altmann-Schmidt-Skripten. Und dann habe ich jeden Tag da den ganzen Tag dieses Zeug durchgearbeitet und am Wochenende diese Probeklausuren geschrieben. Und das, glaube ich, über ein Jahr lang oder so oder anderthalb. Es war das Grauen. Also es war auch ein fürchterliches Leben, ganz ehrlich. Aber ich wusste ja auch, durchfallen ist keine Option. Und ich hatte ja immer noch die Idee mit der Richterin, also musste das schon Hand und Fuß haben. Und das war ein fürchterlicher Quälkram. Hat sich aber dann gelohnt, weil ich dann wirklich ein gutes erstes Examen hatte. Und das ist extrem hilfreich natürlich für dann das weitere Fortkommen.
Also zu dem Zeitpunkt, wo das erste Examen war, also war ihr Ziel noch so Richterin zu werden und das war dann auch
Naja,
so ihr Antrieb, ihre Motivation.
genau.
Okay. Und was ist dann danach passiert?
Na, dann ist einer der Direktoren dieses Instituts in Kiel nach Heidelberg ans Max-Planck-Institut gegangen für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Und der hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte mitzukommen.
Okay.
Also wieder so als Assistentin so. Und da habe ich nicht lange gezögert, weil ich auch der Meinung war, wenn man in Lübeck geboren ist und in Kiel studiert hat, dann ist das ja nett, wenn man in England gewesen ist, aber so ein bisschen arm so an Lebenserfahrung und so weiter. Und das war dann ja noch echt noch so eine Chance, nochmal wirklich, wirklich in einem etwas anderen Kontext auch eingebunden zu sein. Und habe das also gemacht und das war schön und gleichzeitig, also das war dann so, dann war dann Assistentin da an diesem Max-Planck-Institut und machte gleichzeitig sein Referendariat, was natürlich wieder so, also anstrengend, würde ich mal sagen. Ja, so. Und also zwei Jobs. Aber war gut, hatte man, also war wenigstens gut bezahlt dann insgesamt. Das war auch was, ne? So, und dann habe ich ja einerseits diese wissenschaftliche Arbeit auf einem wirklich hohen Niveau nochmal kennengelernt. Also das war in Kiel auch schon sehr ordentlich gewesen, aber Max-Planck ist natürlich immer nochmal was anderes. Und das hat auch unheimlich Spaß gebracht. Also da haben wir dann wirklich, montags gab es immer eine Versammlung, vielleicht gibt es das sogar heute noch, wäre ja lustig. Und da kamen dann auch Richter des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesgerichtshofs mal dazu und diskutierten mit, und das also regelmäßig. Und wir als Assistenten mussten dann da vor diesem Publikum auch Vorträge halten. Wir hatten dann bestimmte sogenannte Referatsgebiete. Bei mir war das die Rechtsentwicklung in den Anglophonen, des afrikanischen Staaten, wobei das ja schon traurig ist. Also anglophone afrikanische Staaten gibt es in dem Sinne ja nicht, weil die haben ja auch ihre eigene Sprache. Also letztlich in den afrikanischen Staaten, die früher irgendwie Englisch besetzt, also besetzt waren in irgendeiner Form. Und da musste ich mich dann durch ganz merkwürdige Zeitschriften aus diesem Bereich eben quälen und dann eben dazu Vorträge halten. Und gleichzeitig habe ich das Referendariat gemacht und das war, also da war ich, also das fand ich so doof. Ich sage es mal frei heraus, ja, wie es ist. Auch im Vergleich so zu dem, was ich sonst gemacht habe. Also die Verwaltung, da kann man ja überhaupt keine Entscheidung treffen, ohne 15 Leute vorher gefragt zu haben. Das war eben überhaupt nicht meins. Ja, also dazu bin ich viel zu quirlig und möchte selber entscheiden können. Und klar kann man mal jemanden fragen, aber doch nicht immer diese Endlosprozesse. Ging gar nicht. Dann Staatsanwaltschaft, um Gottes Willen. Da war ich einer Frau zugeteilt, die offensichtlich ihr Leben lang Verkehrsstraftaten machte. Da habe ich festgestellt, dass wenn man alle Männer, ich sage das jetzt mal so männerfeindlich, zwischen 18 und 25 Jahren also nicht Auto fahren ließe, dann würde sich die Zahl der Verkehrsstraftaten und Ordnungswidrigkeiten wahrscheinlich um 3/4 reduzieren. Ja, das war also auch, sag ich jetzt, hau ich mal so raus, ja?
Ist okay.
So, das war also totlangweilig, immer dasselbe. Ja, irgendwelche Jungs, die sich da überschätzt haben und dann irgendwo hingefahren sind. Also toll, habe ich gedacht. Klar gibt es bei der Staatsanwaltschaft auch ganz andere Jobs, aber das war das, womit ich befasst war und was ich gesehen habe. Und Richtergeschichten fand ich also absolut unlustig. Und vor allem deswegen, weil ich dann nämlich, und da war auch das, sag ich mal, frei heraus, auch wenn das provokativ ist, ein echtes Gefälle festzustellen. Also in Heidelberg habe ich dann ja am Landgericht da gesehen, wie die gearbeitet haben. Und in Heidelberg war es ganz klar, wahrscheinlich schon wegen der räumlichen Nähe zum Bundesgerichtshof, der ja in Karlsruhe sitzt, kannte jeder die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs rauf und runter. Da war ich hier in Lübeck. Und habe auch Referendariat gemacht und ich war fassungslos, echt. Also das Niveau, auf dem die hier arbeiteten, war einfach nun mal, und ich sage es frei heraus, weit unter dem, was in Heidelberg geliefert und geleistet wurde. Und dann habe ich mir so vorgestellt, also wenn man als Richterin anfängt, dann kommt man, damals war es so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, typischerweise in so eine Kammer mit einer Dreierbesetzung. Und da hat dann immer, einer ist dann der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin, also zu meiner Zeit damals waren das natürlich Vorsitzende Richter, und dann hat man dem eben zu folgen. Und wenn der sagt, nee, die Sache sehe ich anders, das und das Ergebnis muss da rauskommen, dann ja, muss man es nicht machen. Aber wenn man es nicht macht, ist auch schlecht, so würde ich es mal sagen. Ja. Und dann habe ich mir das so angeguckt und gedacht, nee, also das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also ich hatte mir eben auch einen freien Beruf vorgestellt. Und in Wirklichkeit ist das eben auch eine ganz krasse Hierarchie da. Das weiß ich inzwischen auch von Freundinnen, die dann eben Richterinnen geworden sind. Und da muss man erstmal so durchsteigen und sich auch durchkämpfen. Und da gibt es die üblichen Kämpfe, die es eben in so einer größeren Einheit gibt. Und das hat mir auch nicht gefallen. Also so hatte ich mir meine Berufsausübung nicht vorgestellt.
Und dann sind Sie quasi dadurch so ein bisschen abgekommen, eben Richter.
Genau, also komplett. Also ich dachte, nee, ich lasse mich jetzt nicht 15 Jahre lang von irgendwelchen Menschen, die ich nicht ausgewählt habe, sondern die mir irgendjemand vor die Nase setzt und die möglicherweise was können, aber vielleicht auch nicht, erzählen, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Nö, Also so, da war ich schon immer so frech und vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber das hat mich dann irgendwie aber auch nach vorne gebracht, weil ich dann meine eigenen Sachen entwickeln konnte.
War das mehr so eine rationale oder eine emotionale Entscheidung?
Das war emotional. Rational hätte ich auch sagen können, naja, ist ja auch egal, dann mache ich das halt. Aber das war so immer, es ging mir immer darum, dass ich mich ja selber in dem, was ich tue, wiederfinden möchte. Und wenn das verhindert wird, dadurch, dass ich in irgendwelche Zwänge gepackt werde und ich dann was machen muss, was ich so nicht möchte, dann bin ich ja, egal was ich sonst an Absicherung oder was ich nicht habe, einfach tot unglücklich. Also es ging immer um diese Selbstverwirklichung und das schien mir so, dass das in dem Kontext nicht gewährleistet wäre.
Sie meinten gerade schon, Sie sind dann von Heidelberg nach Lübeck gewechselt.
Ja, das war dann so eine Idee. Also ich weiß nicht, ob das schlau war. Also das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich im Nachhinein so sage, wenn ich meine Biografie betrachte, dann war das war beruflich gesehen völliger Blödsinn.
Okay.
Und persönlich gesehen schwierig. Also ich bin dann nach Lübeck, also es war so zum Beispiel, also für die Leute vom Max-Planck-Institut insbesondere, aber eben auch in Heidelberg war das so, dass die Referendare, wenn sie gut waren und die wurden schon, das ist ja da, war da in Baden-Württemberg völlig anders, als ich das aus Schleswig-Holstein kannte, die wurden ja schon nach Leistungsklassen eingeteilt. Also man bekam in eine bestimmte Referendargruppe hinein nach der Note des ersten Examens. Da wurde nicht gemischt, sondern da wurden die Besten, das war immer von vornherein eine sogenannte Bestenauslese, das wurde gar nicht groß thematisiert. So, und dann, wenn man eben zu so diesen Besten gehörte, dann wurde man also von den Großkanzleien umworben und zum Essen eingeladen, den Gabeltest und haben die dann informiert und wollten halt schon gerne, dass man nach Frankfurt kommt. Und ich habe dann aber, und dann am Max-Planck-Institut war das natürlich auch hohes Niveau und große Welt und so. Aber mir hat das, also ich hatte damals schon immer das Gefühl, das war auch nicht meins. Also ich wollte jetzt auch nicht so ein wichtiger Hi-O-Pi werden. Ich wollte einfach meine Arbeit so machen, wie ich mir das vorstelle und gut machen. Und diese Großkanzleien und diese Typen von den Großkanzleien fand ich nicht sympathisch. Also das ist ganz, ganz emotional. Ganz, also ich fand das ehrlich gesagt unmöglich. Das war nicht, auch nicht meins. Und Wissenschaft war für mich auch so, das weiß ich nicht, ob ich das damals schon richtig einschätzen konnte, aber das war für mich auch sehr viel so, wer kennt wen und kann dann wen wohin empfehlen und so. Also unglaublich viele Vernetzung und ob das dann immer so Inhalte ging, wusste ich, es hat mir auch nicht gefallen. Also ganz klarer Fall. Und dann dachte ich, naja, ich mache dann irgendwie so mehr mein eigenes und ich möchte ja auch mich nicht, das war damals schon klar, da war ich dann Mitte 20, ich wollte mich auch nicht beruflich zerreiben. Also wenn man in so einer Großkanzlei arbeitet und was werden will, dann arbeitet man eben auch 50 Stunden die Woche oder was, falls das überhaupt geht, weiß ich nicht. Und dann habe ich so hin und her überlegt, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, also wenn das so ist, dann Familie wäre ja auch schön und ein bisschen Freizeit und so. Und dann habe ich gedacht, ich gehe wieder nach Schleswig-Holstein zurück, da kenne ich mich gut aus. Und mit dem, was ich kann, kann ich da sehr gut arbeiten. So, da bin ich absolut, soll ich sagen, also kann ich mich gut mit allen anderen vergleichen. Also da muss ich mich nicht verstecken und ich muss auch nicht extra nochmal einen drauflegen, wie das wäre. Also mein Ursprung dachte, ich würde gerne nach München gehen, aber mein Mann, der aus München kommt, der hat überhaupt keine Lust, nach München zu gehen. Also in München hätte ich viel mehr machen müssen, sag ich mal frech, um auf einem normalen Niveau mit allen anderen zu arbeiten, als jetzt in Lübeck. Und das war so ein bisschen der Grund, nach Lübeck zu gehen. Also von dem halte ich heutzutage gar nichts mehr. Da hätte ich gesagt, würde ich heute, wenn ich ein Kind hätte, das mich da der in der Situation ist und mich fragt, würde ich immer sagen, nee, voll auf Angriff, mach mal das, wozu du wirklich Lust hast und dann gehst du nach München. Ja, und dann so, und das war eigentlich, fand ich, so eine halbe Kapitulation im Nachhinein. So. Hab dann in der Kanzlei auch noch angefangen, in der zweite Mann meiner Mutter arbeitete. Und ja, also das war keine gute Idee. Weil ich in dem Sinne das, was ich in Anführungsstrichen mehr konnte als so der Durchschnitt, da überhaupt nicht richtig entfalten konnte. Ich konnte dann wieder den älteren Herren, die das dann eben waren, die waren also alle eine Generation höher, zuarbeiten, die mich jahrelang überhaupt nicht ernst genommen haben und nachher wollten, dass ich endlose Renten auszahle. Also das war eigentlich ein echter Karriereknick, würde ich sagen. Und dumm und würde ich so nicht wieder machen und hätte ich jemanden gehabt, der mich da hätte beraten können, dann hätte der mir sicherlich davon abgeraten. Aber so war es nun mal gewesen. Und dafür habe ich jetzt zwei entzückende Kinder, die und dann in der Zeit zur Welt gekommen sind, wo ich dann eben auch weniger arbeiten konnte und auch weniger gearbeitet habe, obwohl das immer schwierig war und schwer zu vermitteln und viel Diskussionsbedarf und so, aber nichtsdestotrotz, so ist es dann eben gelaufen. Aber wenn mich jetzt so jemand fragen würde, Berufsplanung, Karriereplanung, an der Stelle würde ich sagen, nee, also das war keine gute Idee.
Okay. Wie ging es dann danach trotzdem irgendwie weiter? Also.
Naja, das kam dann irgendwann dann doch mal zum Knall, ist ja auch so, ne? wenn man so ein Generationenproblem hat und das sollte eigentlich dadurch aufgelöst werden, dass noch mehr Leute in diese Kanzlei aufgenommen werden würden. Das geschah aber nicht, aus vielen Gründen, die es jetzt auch gar nicht ankommt. Auf jeden Fall geschah es nicht so, dass es dabei blieb, dass ich dann, auch einer wurde noch aufgenommen, der ungefähr mein Alter ist, genau. Und dann waren eben die drei alten Herren da und die Dauer war da nicht zu wollen, von wegen, wir planen mal die weitere Situation in so einer Kanzlei, wer steigt wann aus, was soll dann wie und wie laufen, wer übernimmt welches Dezernat und so weiter. Also letztlich ist es so gewesen und für mich jetzt aus meiner heutigen Sicht und in meinem heutigen Alter auch nachvollziehbar, dass die mich eben nie ernst genommen haben. Ich war halt die kleine Maus. Und das ist eben das Blöde, wenn man dann bei den Eltern im weitesten Sinne, also wie gesagt, das war der zweite Mal, meine Mutter einsteigt, also da erwachsen zu werden und da tatsächlich die Verantwortung übernehmen zu können, außerordentlich schwierig. Und das führte dann irgendwann auch zum Knall. Dann habe ich da gekündigt mit allen Dramen, die sich dann da abspielten, bin in eine andere Kanzlei gegangen, wo es letztlich ähnlich weiterging. Also da waren auch wieder, das war zwar dann, die waren nur unwesentlich älter als ich, also fünf, sechs Jahre, zwei andere Anwälte. Und da war es letztlich genau dasselbe. Also die hatten auch nicht, das wollten mich auch nicht wirklich mitreden lassen. Ne? Also so ein bisschen nett sein und ein bisschen meine Arbeit machen und mitverdienen, alles gut, alles klar. Aber wenn es mal um Grundsätzliches ging, nee. Und da, also das war dann nachher so, ich bin dann ja erst 2014 Notarin geworden, weil man damals eben schon so ein drittes Staatsexamen dafür praktisch machen musste. Ja, also die sogenannte Notarprüfung. Und da gab es dann so ein paar Vorfälle, wo es eben gar nicht ging, also wo ich dann in einer Beurkundung feststellte, dass die Leute, mit denen ich beurkundete, von den Rechtsanwälten dieser Kanzlei schon anwaltlich vertreten worden waren und dann darf ich nicht beurkunden. Und das kann mich meinen Job kosten als Notarin, mein Amt. Und das fand ich, also das ging gar nicht. Und da war also auch nicht damit zu rechnen, dass ich mich damit durchsetzen könnte. Und das war für mich dann der Grund zu sagen, jetzt reicht es insgesamt. Und jetzt mache ich mal ganz mein eigenes. Und jetzt muss ich sagen, ja, wäre schön gewesen, ich hätte das mal ein bisschen früher gemacht. Aber manche Menschen brauchen eben ein bisschen länger, um das zu entwickeln. Und eigentlich ist es dann ja auch schön, wenn man es noch schafft. Hm? Denn andere schaffen es vielleicht gar nicht. Also das ist schon ein Glück, zu sagen, ja, also jetzt bin ich wirklich gut angekommen, wenn man noch arbeitet, also in der Phase, wo man auch wirklich ein bisschen was arbeiten kann.
Und da haben Sie sich dann selbstständig als Notarin gemacht?
Genau, also ursprünglich wollte ich noch mit jemandem zusammengehen, aber das hatte sich dann auch zerschlagen und letztlich haben wir, das sind wirklich meine beiden jetzigen Mitarbeiterinnen und ich, wir haben uns dann angeguckt und gesagt, Mensch, also wir wagen das einfach, weil das hätte ich jetzt auch ganz alleine nicht gemacht. Aber also wir haben das dann praktisch zu dritt gemacht. Ich hatte natürlich die Verantwortung. Ich habe von vornherein natürlich auch die Gehälter zahlen müssen. Und das war schon ganz ein schöner Sprung. Also zu sagen, ich traue mir das jetzt zu. Ich mache das jetzt ganz alleine. Ich suche mir Räume und wir gehen dahin. Und ja, aber glücklicherweise hat es von vornherein gut geklappt. Ja.
Wie hat sich dieser Schritt angefühlt?
Ach, gar nicht so aufregend. Also es war mehr so eine Folgerichtigkeit. Also, und wenn ich das jetzt so, wenn ich dann mal so reflektiere und wir darüber sprechen, dann muss ich auch wirklich sagen, ja, das ist eigentlich eine Entwicklung, die aufeinander aufbaut. Es wäre schöner gewesen, wenn man ein paar von diesen Rückschritten hätte weglassen können. Aber vielleicht sind die auch nötig, dass man also so mühselig diese Entwicklung, ja, der eigenen, ja, Berufspersönlichkeit eben diesen Weg gehen muss. Und das geht nicht immer nur geradeaus und es geht auch nicht immer nur größer und so weiter, sondern das ist eben tatsächlich wahrscheinlich auch so ein, wie bei den meisten Entwicklern, so eine wellenförmige Bewegung. Und irgendwann, wenn man es schafft und nachher sagt, Mensch, also das ist jetzt das, was mir wirklich gut gefällt, das ist toll.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann oder ob Sie das so im Nachhinein beurteilen können, aber es ist ja gerade als Frau, das meinen Sie auch schon, in dem Business jetzt nicht immer so einfach in der juristischen Tätigkeit, also jetzt wahrscheinlich in jeglichen Bereichen, ob wir jetzt bei Anwälten oder Richtern oder sonst irgendwo sind.
Ja, überall da, wo man Geld verdient, ne? Also da bei den Berufen, wo nicht viel bezahlt wird, da haben sie als Frau kein Problem, da gibt es ja auch meistens nur Frauen.
Ja, und ja, das ist eben natürlich ja, eben ein gesellschaftliches Ding auch, ein gesellschaftliches Problem. Aber gibt es da irgendwas, wo Sie vielleicht im Nachhinein sagen würden, das würden Sie irgendwie anders mit umgehen? Oder wenn jetzt, sag ich mal, eine junge Frau zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte dies und das und jenes im juristischen Bereich machen, gibt es da was, wo Sie sagen würden, achte am besten auf das oder irgendwie Tipps, die Sie mitgeben würden?
Also das kommt ja so ein bisschen auf die Fragen da an, wo die steht. Also ob die jetzt schon was studiert hat, ob die schon eine Idee hat, was sie wirklich machen will. Also worüber wir hier letztens sprachen, wo wir auch nochmal wieder so ja, eigentlich fassungslos waren. Also meine beiden Mitarbeiterinnen und ich, die wir ja aufgrund dieser gemeinsamen Geschichte ja auch wirklich viel miteinander besprechen, war, dass uns immer wieder erstaunt, und das, wir sind nur drei Frauen, die eine, also ich bin knapp über 50, die eine geht jetzt, also ist jetzt gut Mitte 50 und die dritte geht auf die 30 zu. Und dass wir so zusammensaßen und sagten, was immer wieder erstaunlich ist und was wir finden, dass in unserem beruflichen Bereich jedenfalls Männer und Frauen sehr unterscheidet ist, mit wie wenig Hintergrund Männer in der Lage sind, den, wie wir gesagt haben, lauten zu machen. Und Frauen eben überhaupt nicht. Und da hat dann meine ältere Mitarbeiterin gesagt, ja, also jetzt ist, ich sage, da müssen wir das daran arbeiten. Und sagt sie, nee, jetzt bin ich auch zu alt dafür, außerdem finden sie es blöd. Und ich glaube, dass das für eine Frau ganz wichtig ist, sich von diesem ganzen Mackergehabe nicht so beeindrucken zu lassen, sondern mal dahinter zu gucken, was weiß der eigentlich wirklich. Weil es wirklich, es ist irre erstaunlich, und das ist was, was ich ja fast täglich beobachte, dass es offensichtlich dann eine Geschlechterdifferenz gibt, dass Frauen sich das immer noch fünfmal überlegen, ob sie das sagen oder sagen können oder wollen, müssen und was weiß ich nicht noch, und ob sie eigentlich qualifiziert genug sind und so schon. Und Männer hauen das mal einfach so raus. Das will ich jetzt gar nicht verurteilen. Es ist bloß für unsere Arbeit manchmal nervig. Deswegen kamen wir drauf, ne? Weil dann wird da einfach was behauptet und dann guckt man nach und stimmt einfach nicht. Aber wenn ich jetzt eine junge Frau hätte, und dann würde ich es so generell sagen, so beruflich, lass dich davon nicht so beeindrucken. Die reden echt, viele reden wirklich viel, ohne dass es eine vernünftige Basis hat. Guck immer, welches die Basis hat. Frag nach der Basis und lass dich da auch nicht wegschicken, sozusagen. Frag, warum ist das so? Und hab Mut, das auch durchzustehen. Und versuch nicht, und das ist eben was, was ich eigentlich über Jahre lang gemacht habe, das freundlich wegzulächeln und zu denken, naja, guck ich vielleicht nachher zu Hause nach, sondern frag nach, warum soll das so sein? Warum behaupten Sie das? Was ist die Tatsachengrundlage? Was ist die Anspruchsgrundlage? Hak nach, trau dir das zu und lass dich von diesem aufgeblähten Typ nicht beeindrucken. Also das wäre so für mich das so grundsätzlich. Also im juristischen Bereich sicherlich, klar, da kommt das natürlich extrem viel Geld ja auch zum Job, als Rechtsanwalt alle Male. Ne? Aber ich finde, dass das generell so ist. Und ich fand das ganz lustig, dass wir nämlich alle drei uns in dieser Gesprächssituation so angucken und so den Kopf schütteln und sagen, nee, wie, was ist denn das? Und wieso trauen die sich das zu? Und wie oft haben wir schon feststellen müssen, es war nichts als heiße Luft. So, ja. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also sich da an dem zu orientieren, was man selber wissen will und was man meint, dass für ein, also was ich wissen will. Was ich, also genau, wenn ich brauche, um beurteilen zu können, ob eine Entscheidung richtig ist oder eine Behauptung richtig ist. Also, dass ich einfach nach den Grundlagen frage und mich da auch nicht wegscheuchen muss.
Wichtig, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Was würden Sie so sagen, waren in Ihrem Leben vielleicht wichtige Begegnungen?
Naja, also als Mutter, was soll ich dazu sagen?
Ja, okay, stimmt.
Also okay. Das waren ja nun, da ich zwei Kinder habe, die zwei wichtigsten Begegnungen meines Lebens. Ja. Also Kinder in den Arm nehmen zu können. Und klar, es sind letztlich immer die familiären Begegnungen. Und
okay.
Denke ich. Also die für mich war das wichtig. Und beruflich, wenn ich darüber so nachdenke, also ich fand das schon nett. Damals gab es wenigstens eine WGH-Richterin, als ich am Max-Planck-Institut war, und die war auch sehr geachtet, und das auch so zu sehen. Ich habe aber, da sieht man es, also so beeindruckt hat es mich dann auch nicht, weil ich den Namen einfach nicht mehr weiß. Aber trotzdem, also Ja, also fällt mir spontan jetzt ein, ich habe auch mal Vitali Klitschko getroffen.
Super.
Ansonsten könnte ich das jetzt nicht, also habe ich, weiß ich, wüsste ich jetzt das nicht zu sagen.
Okay, ja, na gut. Aber auch eine wichtige Begegnung.
Also auf jeden Fall, der Mann ist riesig, das ist wirklich irre, da kommt man sich ganz, ganz klein vor.
Das glaube ich sofort.
Ja.
Ich glaube, die Mutter ist ja auch so klein, dann sieht man so die Bilder. Aber ja, sehr interessant. Genau, was würden, also wir haben schon ein bisschen über Frauen jetzt gesprochen, aber was würden Sie so einem jungen Menschen vielleicht auch mit auf den Weg geben, der jetzt Notar werden möchte, zum Beispiel? Oder?
Achso, ich hatte einen Praktikanten letztes Jahr hier, bei dem war das nämlich so gewesen, dass der unbedingt Medizin studieren wollte und da braucht man ja bekanntlich einen NC von 1,0, meine ich nach wie vor. Und dann hatte er noch irgendwelche anderen Dinge mit Praktika oder so versucht, das irgendwie noch zu bekommen. Und dann war das alles nichts mehr, war tot unglücklich. Und dann war seine zweite Wahl so mit zusammengebissenen Zähnen, ja, okay, dann Rechtswissenschaft. Und ich habe den auch nur genommen, weil ich die Familie kannte und dachte, naja, gucken wir mal. Und den habe ich nachher echt begeistern können für die Sache. Weil der dann nämlich feststellte, dass er ja nur in ganz, ganz, ganz wenigen Berufen so frei arbeiten kann, also so viel selbst entscheiden kann, auch muss, aber kann, so viel selbst strukturieren kann, das hat ihm richtig gut gefallen, er studiert jetzt auch Rechtswissenschaften und da haben wir eben auch drüber geredet, weil ihm auch diese Art des Arbeitens, also mit der Vertragsgestaltung gut gefiel und wie das ist, also wie man eben so ein Notaramt bekommen kann. Und ich habe ihm aber trotzdem gesagt, er soll doch bitte sich da nicht so fixieren. Also das war eigentlich schade. Im Nachhinein, wenn ich so meine Biografie auch konzentriert hätte, immer unbedingt Richterin werden wollte, dann hätte ich vielleicht auch noch mehr Erfahrungen sammeln können, wenn ich da nicht so kapriziert, mich nicht so drauf kapriziert hätte. Und er hat gesagt, guck dir alles Mögliche an. Du weißt gar nicht, ob dir noch was anderes gefällt. Vor einem Jahr warst du totunglücklich, weil du nicht Medizin studieren konntest. Und jetzt hast du gute Laune, weil du Rechtswissenschaften studieren kannst. Also bitte, bleib offen. Und wenn man in diesen Notariatsbereich rein möchte, dann wäre das ganz schlau, das so zu machen, dass man diese Prüfung, diese Notariatsprüfung relativ schnell nach dem zweiten Staatsexamen macht, weil man dafür diese Prüfung recht viel theoretisches Wissen benötigt und weil das nicht besonders lustig ist, wenn man voll im Beruf steht, seine Umsätze fahren muss, das ist ja auch so in den Kanzleien, dass man einen bestimmten Umsatz einfach mal bringen muss und noch kleine Kinder hat und vielleicht noch dies oder jenes und dann noch mal so eine Prüfung machen muss, so ein Staatsexamen, das ist wirklich kein Spaß. Und das ist besser, das dann tatsächlich dann mit Mitte 30 oder so mal anzugehen. Und das wäre so meine Idee. Also wenn einer jetzt sagt, wenn er das mit 20 sagt, ich will Notar oder Notarin werden, also finde ich das schon ziemlich abwegig, weil man das einfach gar nicht wissen kann. Und ich weiß, ich mache eben auch im Gymnasium hier in Lübeck immer mal so Berufsberatung, wenn ich dann angefordert werde und wenn die Kinder dann sagen, ja, ich habe das genau geplant, ich gehe jetzt auf die und die Law School und dann das und das und das, dann sage ich mal, bleib mal locker und guck mal ein bisschen. Ja, das ist ja fürchterlich. Also ich finde, wenn man mit 20 sein Leben bis 50 genau durchgeplant hat, dann stimmt da irgendwas nicht. Also sage ich jetzt mal frech oder finde ich das ganz fürchterlich. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, auch dem Zufall ein bisschen eine Chance zu geben. So, und das, deswegen würde ich, wenn jemand kommt und sagt, ich will Notar oder Notarin werden, immer sagen, ja, okay, ne, mal abwarten. Und wenn die nachher dann 30 sind, das zweite Staatsexamen haben, okay, dann würde ich sagen, ja, gut, dann gib jetzt Gas. Na, und dann mach jetzt die Prüfung noch zu Ende, weil wenn du es nachher Ende 40 machen musst, ist es nicht schön.
Das leitet schon fast automatisch über zu meiner letzten Frage. Das ist immer dieselbe, die stelle ich all meinen Gästen. Und zwar, was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem eigenen 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Ja, die Frage ist, finde ich super. Also würde ich sagen, mehr Mut, nur mehr Mut. Keine Angst voran, du kannst mehr, als du denkst. Das wäre so mein Tipp.
Ja. Kurz und knackig, das nehme ich.
No? Dankeschön. Ja, also, und ich glaube, das darf sich auch manche, also wenn ich so die Kinder meiner Freundinnen und Freunde so sehe, das könnte sich mancher auf die Stirn schreiben. Also nur Mut und einfach mal versuchen. So viel kann gar nicht kaputt gehen.
Ja. Das nehme ich mit als Abschlussworte. Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie das getan hat, schreib mir gerne über Instagram, da heiße ich Luise Marie Redet, über Facebook Rede über Wege. Schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, redeüberwege.de, und schalte auch gerne bis beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich immer, wenn die Folgen weiterempfohlen werden, wenn mir Leute schreiben, die neu dazugekommen sind. Da freue ich mich immer sehr über Anregungen, über Feedback, und bis zum nächsten Mal.